Sascha Lobo, warum dieser Fake?
Das Buch Cybris, was ich im Literaturspiegel besprochen habe und das es ja nicht gibt, wie man hier jetzt auflösen kann, das hat eigentlich mehr als einen Grund, dass das überhaupt so entstanden ist. Der erste und simpelste ist natürlich auch ein bisschen die Freude daran, etwas zu erschaffen, was es nicht gibt. Das hat natürlich eine ganz enge Beziehung zum virtuellen Raum, der ja auch eine Erschaffung darstellt. Der zweite ist, dass es eine lange Tradition gibt des fiktiven Buchs. Zum Beispiel Borges war da groß drin, in eigenen Werken ausgedachte andere Werke zu zitieren, eben auch ganz feinsäuberlich teilweise Autorenbiografien dahinter mitzuerfinden. Einige seiner Geschichten handeln auch von ausgedachten Büchern und ausgedachten Welten. Tlön, Ukba und Orbis Tertiae, glaube ich, heißt das, ist zum Beispiel eine der Geschichten, wo das passiert. Ich fand daran spannend, dass man ein neues literarisches Genre aus diesem Fiktiven macht, nämlich die Rezension eines Romans, den es geben sollte. Also quasi die Rezension als Forderung, als Geburtsaufforderung in die Existenz hinein. Ich möchte gern, dass jemand ein solches Buch schreibt.
Du sagst, diesen Roman sollte es geben. Jetzt gibt es diesen fiktiven Digitalroman Cybris. Wie sieht er denn aus?
Die Autorin hinter Cybris ist Carol Feld. Die twittert unter Carol_Feld1. Carol Feld ist ein Anagramm von Trollface. Und Trollface ist ein ikonisches Bild, was auch auf dem Cover verfremdet und abschattiert dargestellt ist. Das ist ein kleines, eine Art Piktogramm fast, was inzwischen weltweit in der Internetkultur für die Trollerei, für den groben Scherz, für das Täuschen, für die Schadenfreude, für den Spott steht. Und ich glaube, das ist so vom Buch her auch der Ansatz. Es gibt einen ernsthaften Ansatz, der quasi eher in Richtung des Fiktiven geht, nämlich dieses literarische Genre, ein Buch zu fordern, das da sein soll, ein Roman, der das Internet erklärt, der die digitale Welt erklärt. Was für mich wichtig wäre, wenn es das gäbe, weil ich tatsächlich glaube, und das ist ja auch ein Teil meines Berufs, je tiefer man da reinguckt, desto mehr merkt man, keiner hat einen Plan, was da wirklich passiert bei dem Sturz in die digitale Realität. Es ist wahnsinnig schwer zu sagen, was jetzt eigentlich mit der digitalen Welt genau passiert. Was macht das mit der Gesellschaft, mit den Leuten? Sind wir in 30 Jahren quasi auf der Insel der Glückseligen? Alle sind reich, glücklich und bleiben für immer jung? Oder stürzt ein großer plattformkapitalistischer Ansatz uns alle in die Sklaverei von Uber? Also da ist eine große Spreizbreite. Deswegen hätte ich so gerne, dass ein Buch erklärt, was da los ist.
Wenn man sich die Rezension mal anschaut, diese Fake-Rezension, da scheint ja in diesem Buch, was es noch nicht gibt, alles drin zu sein. Liebe, Schmerz, digitale Identitäten, virtuelle Welten, Avatare, ein Terroranschlag. Also alles Dinge, mit denen wir uns beschäftigen jetzt im Rahmen der Digitalisierung.
Die Rezension fordert natürlich einen alles erschlagenden Roman, wo dann auch ganz deutlich werden muss, dass das Internet Teil der Welt ist und dass es so ein Vexierspiel zwischen digitaler und nicht digitaler Welt gibt. Die vielen Andeutungen, die in der Rezension drin sind, die dienen in erster Linie dazu, unser Verhältnis zum Internet selbst zu skizzieren. Also natürlich ist der große Begriff der letzten Jahre zum Beispiel die Überwachung, die in der Rezension vorkommt, weil sie in einem Roman über das Internet vorkommen müsste. Da müsste man dort hineinschreiben, was da ist. Und weil ich glaube, dass Bücher, vor allem Romane, die nicht letztlich auf ein oder zwei oder drei dieser ganz großen Gefühle aufbauen, Liebe, Schmerz, Verrat, einfach die Ernüchterung der Existenz. Also das, wenn man da nichts von streift in einem Roman, dann muss man ihn, glaube ich, nochmal schreiben. Insofern ist es vollkommen klar, dass auch in einem Roman über das Internet erst recht diese Dinge, die seit 5000 Jahren das sind, was die Menschheit beschäftigt, vorkommen muss.
Es gibt ja nun schon einige Internetromane, hast du ja auch erwähnt, The Circle beispielsweise oder jetzt Jonathan Franzen, ganz aktuell erschienen. Warum genügen die nicht? Warum schaffen sie es nicht, das auf den Punkt zu bringen, was jetzt vielleicht auch deine Frage wäre oder unser aller Frage?
Ich habe den Franzen noch nicht gelesen, The Circle habe ich gelesen und ja auch rezensiert, seinerzeit in der FAZ. Ich glaube, das, was mir bei The Circle gefehlt hat, war eindeutig etwas für Leute, die eben das Internet auch aus eigener Anschauung kennen. Das war so ein Bild, was dort gezeigt wurde, was so ein bisschen dicht am Feuilleton herangehen an das Internet geklebt hat. Ich fand das tatsächlich so. Ich finde das auch gar nicht schlimm, dass es sowas gibt, aber es reicht mir eben nicht, jedenfalls persönlich nicht, um die Zukunft des Digitalen in ein Buch zu fassen. Grundsätzlich fehlt mir bei den meisten Internetromanen etwas, was vielleicht erst in Zukunft überhaupt eingebaut werden kann. Vielleicht sind wir nämlich einfach noch zu dicht dran, zeitlich, mittendrin, um eine Distanz herzustellen, die uns ermöglicht, wirklich einschätzen zu können, was das Internet mit der Gesellschaft macht. Insofern fehlt mir eigentlich in diesen ganzen Büchern etwas, was unter Umständen jetzt noch gar nicht in Bücher gesteckt werden kann, nämlich eine retrospektive Analyse von dem, was eigentlich passiert ist.
Warum muss es aber ein Roman sein? Du nimmst das ja selber in der Rezension auf die Schippe und sagst, man sieht überall den Nagel, auf den man raufschlagen will und es reicht nicht ein Sachbuch, es muss ein Roman sein. Warum?
Es gibt tatsächlich für mich mehrere unterschiedliche Arten und Weisen, die Welt zu erklären und auch sich selbst die Welt zu erklären. Die klassische Welterklärung ist eher im Non-Fiction, im Sachgenre unterwegs, dass man, ich habe ja selber eine Kolumne bei Spiegel Online, wo ich versuche immer die Welt zu erklären und das ist vergleichsweise nüchtern, da muss man mit Fakten operieren. Wirklich interessant wird es für mich ab dem Punkt, wo man dem Ganzen ein Narrativ geben kann, wo man eben nicht mehr sklavisch an den Fakten hängen muss, sondern wo man größere Zusammenhänge erklären kann, weil einem tatsächlich in manchen Situationen die reine Aufzählung von Fakten den Blick auf die Realität versperren kann. Es gibt Romane, die sagen über bestimmte Epochen, über bestimmte Familien, über bestimmte Länder mehr als jedes Sachbuch es jemals könnte. Und deswegen glaube ich, dass es durchaus sein kann, dass das erste Buch, was uns die digitale Welt richtig erklärt, ein Roman sein wird.
Wer kann ihn schreiben?
Wenn ich jetzt ich sagen würde, wäre das natürlich unverschämt, das wäre aber leider auch gelogen. Ich glaube nicht, dass ich diesen Roman schreiben kann. Ich glaube, es müsste schon jemand sein, der zum einen vielleicht noch gar nicht geboren ist, und das also mit Carol Feld gemeinsam hätte und der zum Zweiten oder die zum Zweiten eine Herangehensweise an die digitale Welt hat, die man vielleicht erst noch entwickeln muss. Zum Beispiel, wie das heutige Generationen schon tun, gar nicht mehr so dramatisch zu unterscheiden zwischen digital und nicht digital, sondern nur noch auf die Wirkung zu schauen. Ich bin mir nicht sicher, ob eine solche Person in absehbarer Zeit existieren kann. Und weil ich mir nicht sicher bin, habe ich einfach schon mal angefangen, diese Person selbst zu stricken.
Noch eine Frage zur Rezension. Wie erklärst du dir, dass es im Grunde so gut wie keine Resonanz darauf gab? Ich habe einen Blogartikel gelesen, den hattest du ja auch gelesen, wo es recht ausführlich beschrieben wurde mit dem Fake. Aber sonst hat das niemand aufgegriffen. Gibt es eine Erklärung dafür?
Dafür gibt es wahrscheinlich mehrere Erklärungen. Eine davon ist, dass ich habe zum Verlag eine Website gemacht, verlagderillusionen.at, die löst den Fake zwar nicht auf, die ist aber so, sagen wir mal, überdreht, dass man schon erahnen könnte, dass das nicht ganz mit rechten Dingen zugeht. Es gab trotzdem ein paar hundert Buchbestellungen tatsächlich über diese Verlagswebsite. Es gab auch Rezensionsanfragen darüber. Das ist aber nicht das, was mich jetzt hauptsächlich interessiert, sondern ich glaube, diese Herangehensweise hatte auch ein bisschen was Hermetisches, nämlich nicht unbedingt zur Interaktion Aufforderndes. Das war vergleichsweise geschlossen, das war ja auch eine Hymne fast. Und solchen Hymnen, denen steht man so gegenüber und die stehen so sehr für sich selbst, dass manchmal das Werk selbst in den Hintergrund tritt. Und dazu kam, dass man eine Zeit lang aus technischen Gründen auch nicht sofort googeln konnte, wo dieses Buch da war. Man hat es dann nicht auf Amazon gefunden, weil es natürlich nicht existiert. Ich glaube, dass es deswegen auch nicht so intensiv in der Besprechung da war. Ich habe mich aber gefreut, dass es da so schon irgendwie viele Dutzend Tweets, ein paar Blogartikel, es gab mehr als einen, gab und tatsächlich inzwischen seit ein paar Tagen auch Presseartikel. Natürlich ist das Ganze auch aufgelöst über einen Auflösungsartikel.
Rezensionen bestehen ja aus Ritualen auch. Und wenn ich mir jetzt mal diese anschaue, da gab es so eine vage Inhaltsbeschreibung, dann wichtige Bezüge zu anderen wichtigen Werken, überschäumende Attribute wie kongenial, dann eine bestimmte Wortwahl wie feine Nuancierung, wahre Bedeutung, pulsierende Euphorie, also eigentlich alles Stilmittel, mit denen sich doch der Rezensent selbst in den Mittelpunkt stellt.
Absolut. Natürlich ging es mir auch um die Parodie. Ja, also natürlich ist das auch ein kleiner Seitenhieb, ein Spott an Literaturrezensententum. Und ich glaube, das ist gut, dass man da sich selber immer wieder auf den Prüfstand stellt, um jetzt auch nochmal eine Phrase zu benutzen und sich zu überlegen, ob tatsächlich die klassische Rezension, wo ich das Muster ja nur wenig überdreht habe, es gibt ja Rezensionen, die tatsächlich so sind, ob die beste und schönste Beschäftigung ist mit einem Roman. Da kann man ganz geschmäcklerisch rangehen und das ganz anders betrachten, als ich das tue. Aber ich glaube, Ritualisierung ist bis zu einem bestimmten Punkt ein essentieller Bestandteil der Kultur. Und ab einem bestimmten Punkt ist fast verpflichtend der Bruch eben dieser Rituale. Ich habe dem Ganzen ein, sagen wir mal, kulturelles Vorbild zugrunde gelegt. In den 90er Jahren gab es in Berlin eine kleine, wahnsinnig interessante und unterhaltsame Künstler-Community von ein paar Kanadiern, die, glaube ich, alle Gordon hießen mit Vornamen. Und diese Leute haben einen neuen Begriff erfunden, der dafür fantastisch passt. Der Begriff heißt Irritainment und ist natürlich die Mischung aus Irritation und Entertainment. Und ich glaube, genau in diese Richtung geht das auch, sowohl die Rezension als auch das Buch. Und das Irritainment natürlich mal mit einem Seitenhieb und einem Nadelstich um die Ecke kommt, das versteht sich fast von selbst.
Trotzdem frage ich mich, wie verändern sich Rezensionen auch durch die Digitalisierung, durch das Internet? Ich habe ja so ein bisschen was erzählt, es klang so ein bisschen wie Versatzstücke, auch wenn es eine Überzeichnung war. Aber können auch Algorithmen Rezensionen schreiben?
Längst gibt es Algorithmen, die Texte verfassen können und natürlich gehören dazu auch Rezensionen. Algorithmen können ja praktisch keine Überraschungen sich selbst ausdenken. Die sind aber inzwischen so, man könnte es fast intelligent nehmen, auch wenn das falsche Wort ist, aber inzwischen sind Algorithmen so intelligent, dass der durchschnittliche Leser kaum unterscheiden kann, ob ein Text geschrieben worden ist durch einen Algorithmus oder einen Autor. Und das geht natürlich für Algorithmen umso leichter, je stärker man klassische Phrasen, klassische Module des Artikelschreibens benutzt. Insofern ist gerade dieser Angriff der Algorithmen in manchen Bereichen des Journalismus, ist das schon allgegenwärtig, Finanzjournalismus, Sportjournalismus. Gerade der Angriff des Algorithmus ist einer, den man nur abwehren kann, indem man versucht, neue menschliche Formen der Rezension zu finden. Denn die alten Eingeübten können irgendwann auch von der Maschine übernommen werden.
Was wäre das?
Ich bin da ein bisschen ein schlechter Zeuge, weil ich ein Eigeninteresse habe, was ganz bewusst mit dem Buch überhaupt nicht verknüpft würde. Aber ich habe ja gleichzeitig eine E-Book-Plattform gegründet namens SoBooks. Und da erproben wir zur Stunde mit der FAZ den FAZ-Lesesaal, wo eine neue Form von Rezensionen stattfindet. Zwar auf einer technischen Ebene, aber da ist es so, dass man einzelne Buchzitate in die Rezension einbinden kann, wie YouTube-Filme. Man nimmt also Sätze aus dem Buch und kriegt so ein kleines Widget, da ist das Zitat dann drin und wenn man draufklickt, kommt man genau an die Stelle von dem Buch, wo das Zitat steht und kann den ganzen Kontext lesen. Das ist nur eine ganze Kleinigkeit, vermeintlich. Tatsächlich holt es das Buch und den Buchinhalt ganz nah an die Rezension dran. Das ist nur noch einen Klick entfernt. Und ich glaube, mit solchen auch technischen Elementen muss man versuchen, rauszuholen, was rauszuholen ist. Dazu ist natürlich etwas, was ein Algorithmus auf absehbare Zeit nicht beherrscht. Sowas wie ein Fake, sowas wie Ironie auf einer Metaebene und sowas wie eine Art von Weiterentwicklung von dem, was schon besteht. Technik kann zumindest bisher eigentlich nur Altes rekombinieren, Bekanntes rekombinieren, wenn man tatsächlich etwas Neues versucht zu erschaffen. Dann wird der Mensch meiner Meinung nach sogar auf längere Zeit überlegen sein. Das gilt genauso für Rezensionen.
Das heißt, woran erkennt man am Ende ein gutes, relevantes Buch? Daran, dass viele drüber sich austauschen zum Beispiel?
Da wäre jetzt eine eigene These von mir, dass man ein gutes, relevantes Buch eigentlich gar nicht erkennen kann. Man kann bestimmte Zuschreibungen erkennen. Relevant wird häufig übersetzt mit viel diskutiert. Und das ist ja auch nicht ganz falsch. Aber viel diskutiert kann auch ein Buch werden, was totaler Quatsch ist, wo ganz viele Fehler drin sind, was einem letztlich nichts mitgibt auf dem Weg. Und trotzdem wird es viel diskutiert, vielleicht sogar gerade deshalb. Es gibt inzwischen viele Bücher, die nur auf Kontroversität hingeschrieben werden. Relevanz ist also ein bisschen ein schwieriger Begriff. Und gut ist ohnehin etwas sehr Relatives. Wir sehen jetzt gerade mit dem Aufblühen der Netzkultur, dass die klassischen Begrifflichkeiten, diese intellektuellen und teilweise intellektualistischen Kategorien, das ist gute Literatur, das ist Hochliteratur, das ist nicht gut, dass das ohnehin zu einem guten Teil obsolet geworden ist, dass das so nicht mehr haltbar ist. Insofern öffnet sich gerade das alles. Ich weiß nicht, wie man gute und relevante Literatur erkennen kann. Ich weiß aber, dass ein Buch, was viel diskutiert wird, zumindest viele Leute interessiert. Und das ist schon mal ein erster Schritt.
Herzlichen Dank. Dankeschön.